Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Die USA, unser wichtigster Bündnispartner, wollen einer veränderten Sicherheitslage mit einer neuen Nuklearpolitik Rechnung tragen. Taktische Atomwaffen sollen wieder eine größere Rolle spielen. Stehen wir vor einem neuen Rüstungswettlauf? Darüber wollen wir heute diskutieren im Wortwechsel. Und ich begrüße als Gäste im Studio Agnieszka Brugger, Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Guten Tag, Frau Brugger.
Guten Tag.
Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Guten Tag, Herr Kamp.
Guten Tag, Herr Bindor.
Ottfried Nassauer, er ist der Direktor des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit. Guten Tag, Herr Nassauer.
Schönen guten Tag, Herr Bindor.
Und Jan Techau, Direktor des Europaprogramms des German Marshall Fund. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Bindor.
Lange Jahre war der Westen auf den Antiterrorkampf fixiert. Die NATO müsse, so hieß es, out of area oder out of business gehen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Versuchung groß, das Ende der Geschichte einzuläuten und die Friedensdividende zu kassieren. Aber wer es zur Kenntnis nehmen will, der kann es schon seit mehreren Jahren sehen. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist die Zeit der klassischen Machtpolitik zurück. Jetzt spielt Landes- und Bündnisverteidigung und somit auch klassische Abschreckung wieder eine größere Rolle. Und jetzt die eingangs schon gestellte Frage nochmal in die Runde. Stehen wir vor einem neuen Rüstungswettlauf, Frau Brugger?
Also das ist meine große Sorge angesichts der Entwicklung der letzten Jahre und insbesondere auch der vom Wochenende mit der neuen Nukleardoktrin, ja, dass wir eigentlich aus einer Zeit, in der es sehr stark um atomare Abrüstung ging, wieder in einen Wettlauf kommen, wo aufgerüstet wird, wo die USA und Russland über 90% der Arsenale verfügen, weiter modernisieren, neue Fähigkeiten entwickeln. Und das am Ende niemandem mehr Sicherheit bringt, sondern zu mehr Unsicherheit weltweit für uns alle führt.
Mehr Sicherheit oder weniger Sicherheit, Herr Nassauer? Wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie diese Entwicklung, diese neue Nuklearstrategie?
Weniger Sicherheit mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Allein schon deswegen, weil es sich um ein zentrales Problem handelt. Die letzten 25 Jahre sind von einer Hoffnung auf gegenseitiges Vertrauen zu einer großen Vertrauenskrise zwischen Ost und West geworden, weil die Russen den Eindruck haben, dass sie nicht mitreden dürfen und der Westen, dass die Russen gar nicht mitreden wollen. Sprich, wenn wir diese Vertrauenskrise sozusagen sicherheitspolitisch umwenden wollen, dann ist es auch eine Krise der Sicherheit.
Bevor wir auf die Rolle der gegenseitigen Wahrnehmung kommen, auf die Rolle Putins, auf die Rolle des Westens, Herr Kamp, auch nochmal an Sie die Frage. Ist das ein neuer Rüstungswettlauf oder nähern wir uns dem Normalfall wieder an?
Also erstmal ist ja es eine Tatsache, dass wir eine andere sicherheitspolitische Situation haben in Europa, hervorgerufen durch Russlands Aktion, zum Beispiel in der Ukraine. Das heißt, dass wir dann auch eine andere Sicherheitspolitik brauchen, weil Sicherheitspolitik immer die Funktion von einer konkreten Weltlage ist. Das muss nicht zu einem Wettlauf in welcher Form auch immer führen. Das heißt nur, dass wir eine andere Sicherheitspolitik betreiben müssen, dass Abschreckung, wie Sie gerade genannt haben, auch militärisch, glaubwürdig militärisch untermauert werden muss. Das heißt nicht unbedingt mehr Waffen, das heißt wahrscheinlich nur andere Waffen, das heißt andere Formen von Sicherheit und es heißt nicht nur Militärisches. Wir geben ja sehr viel Geld aus zu Recht für den gesamten Bereich der Sicherheit, Polizei, Strafverfolgungsbehörden etc. Insofern haben wir eine andere Sicherheitspolitik. Ob das ein Wettlauf wird, das ist noch gar nicht ausgemacht.
Wie sehen Sie das, Herr Techau? Ist die Sicherheitslage so verändert, dass diese neue Nuklearstrategie der USA sozusagen lediglich eine Anpassung an die Realität ist oder verändert sie die Realität grundlegend?
Das ist natürlich immer die Frage, die in letzter Konsequenz nicht richtig zu beantworten ist. Reagieren Sie auf die Situation, schaffen Sie eine neue Lage? In der neuen Lage fühlt sich jemand anders sozusagen auf die Anpassung dann wieder verpflichtet und so kann es dann in der Tat zu einem Wettlauf kommen. Aber es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass das auch in diesem Fall so kommen muss. Man muss sich die Nuklear-Review, diese Nuklear-Posture-Review der Amerikaner schon genau angucken. Da geht es ja vor allen Dingen um die im Grunde unstrittige Frage, dass diese Nuklearwaffen modernisiert werden müssen. Das ist unter Präsident Obama auch schon angeschoben worden. Und hier ist jetzt sozusagen vereinfacht gesagt noch ein zusätzliches Element reingekommen, nämlich nicht nur Bestehendes zu modernisieren, sondern das Arsenal insgesamt sozusagen auch flexibler und damit irgendwie intelligenter zu machen. Das heißt, auf eine flexiblere, neuere sicherheitspolitische Lage auch flexibler reagieren zu können. Das kann, wenn es richtig gemacht wird und sozusagen auch mit vertrauensvoller Zusammenarbeit der anderen Seite geplant und transparent gemacht wird, im Grunde zu mehr Sicherheit führen und nicht zu weniger. Deswegen ist das nicht unbedingt ausgemacht, dass es sich hier jetzt um den Anfang eines neuen Rüstungswettlaufs handelt.
Frau Burger, der amerikanische Verteidigungsminister hat bei der Vorstellung dieser Review immer wieder gesagt, es kommt ihm darauf an, dass die Abschreckung wieder auf einem Level funktioniert, das glaubwürdig ist. Nimmt Ihnen das einen Teil Ihrer Sorgen?
Eigentlich nicht wirklich, weil wir ohnehin so viele Atomwaffen auf der Welt noch haben, dass wir sie mehrfach zerstören könnten. Also glaubwürdige Abschreckung im Nuklearbereich ist gerade für die Atomwaffenstaaten, gerade auch für Russland und die USA auch ohnehin schon möglich. Und natürlich kommt es so ein bisschen auf die allgemeine sicherheitspolitische Lage drumherum an. Und da speist sich bei mir sogar eigentlich die größte Sorge, wenn ich darauf blicke, dass wir jetzt anders als vor ein paar Jahren keinen US-amerikanischen Präsidenten mehr haben, der mit Stärke und Besonnenheit zum Beispiel auf die Bedrohung aus Nordkorea reagiert, sondern wenn ich mir dann anschaue, wie ehrlich gesagt zwei Herren sich darum streiten, wer eigentlich den größten Atomknopf hat, dann fehlen eben wichtige Rahmenbedingungen der gegenseitigen Vertrauensbildung. Die damaligen Modernisierungen unter Obama sind angestoßen worden in Verbindung mit dem New START-Vertrag. Es gab immer wieder auch Impulse Richtung Abrüstung und Rüstungskontrolle. Davon ist in den letzten Jahren nichts mehr zu spüren. Und das ist das, was wirklich sehr gefährlich ist in den nächsten
Jahren. Sie haben jetzt aber geredet über strategische Atomwaffen. Hier bei dieser neuen Initiative geht es ja wesentlich darum, Abschreckung zu stärken, so Zitat Mattis, mit taktischen Atomwaffen. Wird dadurch der Einsatz von Atomwaffen Ihrer Ansicht nach wahrscheinlicher?
Herr Mattis redet nicht von taktischen Atomwaffen und auch die NATO redet nicht von taktischen Atomwaffen, die redet nur von nicht strategischen. Das ist jedenfalls die Sprachregelung, die existiert und die seit über 10 Jahren oder rund 10 Jahren existiert. Die Modernisierung der Nuklearwaffen, insbesondere in den USA, geht schon seit Obamas Nuclear Posture Review in die, ich sag mal, Richtung, kleinere Sprengköpfe mit höherer Zielgenauigkeit einzuführen, die dann mit einer geringeren Sprengkraft trotzdem angestrebte Ziele sofort zerstören würden. Das ist nicht neu, diese grundlegende Tendenz. Was jetzt grundlegende Neuigkeit ist, ist, dass halt eben diesen Teil der Atomwaffen insgesamt eine wesentlich größere Bedeutung zugemessen werden soll und dadurch im Prinzip die Frage entsteht, ob die Einsatzschwelle für Nuklearwaffen sinkt, wenn die Waffen sozusagen kleiner, weniger mit Kollateralschäden begleitet und damit auch vielleicht politisch verlockender sind für diejenigen, die darüber entscheiden, ob sie eingesetzt werden. Und da liegt die eigentliche Gefahr. Es ist aber eine Glaubensdiskussion, um das gleich zu sagen, ob man diese Gefahr als das größere Problem darstellt oder ob man sagt, dadurch wird Abschreckung stabilisiert. Da gibt es wirklich für beide Positionen starke Argumente.
Herr Kamp, Sie hatten sich gemeldet, wollen da Widerspruch anmelden?
Ja, da möchte ich schon ganz gerne Widerspruch anmelden. Natürlich gibt es die Vorstellung, dass wenn man mehr Atomwaffen hat, kleinere, gebrauchfähigere, dass sie auch eingesetzt werden. Dafür gibt es nur keinen einzigen Beleg. Wir haben seit mehr als 70 Jahren zum Glück keinen einzigen Nuklearwaffeneinsatz gehabt, obwohl wir alle möglichen Arten von eben sehr kleinen, viel kleineren eben Atomwaffen in der Vergangenheit gehabt haben. Das Ganze zielt auf ein Grunddilemma hin, was Sie aus der nuklearen Abschreckung nicht herauskriegen. Darum ist sie auch nicht immer überall überzeugend, nämlich Atomwaffen müssen einsetzbar sein, um einen Abschreckungseffekt zu haben. Wenn Sie sagen, ach, das sind ja politische Waffen, die ohnehin nie eingesetzt werden, dann können Sie keinen Abschreckungseffekt haben, weil die Logik ist ja, Sie wollen das Kosten-Nutzen-Kalkül eines Angreifers verhindern. Sie wollen ihm signalisieren, kein Gewinn, den du erwarten kannst aus einer Aggression, wird größer sein als der Schaden, den du erleidest. Und das muss glaubwürdig sein. Und darum muss ich praktisch Atomwaffen einsetzbar halten, um sie nicht einsetzen zu müssen. Ein ganz schwieriger Spagat, den sie auch intellektuell nicht überbrücken können. Das ist einfach eines der innewohnenden Dilemmas der Abschreckung. Und da kommen wir nicht raus.
Ist die Ratio von Atomwaffen, Frau Brugger, ist das nicht so?
Nee, ich finde immer diese Frage zu spekulieren, was macht jetzt den Einsatz wahrscheinlicher oder nicht, wenig zielführend. Deshalb lasse ich mich da auch selten drauf ein. Aber man muss es vielleicht auch aus der Perspektive sehen, welche Botschaft sende ich eigentlich als Regierung an die anderen Staaten, wenn ich neue Fähigkeiten entwickle. Weil aus meiner Sicht dieses Stichwort der Lebenszeitverlängerung doch ein bisschen irreführend ist. Da werden neue, intelligentere Bomben entwickelt. Und das ist natürlich aus meiner Sicht schon auch ein ganz anderer Gedanke, als ihn vor vielen Jahrzehnten die Atomwaffenstaaten eingegangen sind, als der Nichtverbreitungsvertrag auf den Weg gebracht wurde, wo man gesagt hat, andere Staaten beschaffen sich keine Atomwaffen. Dafür gibt es das Versprechen, dass wir langfristig abrücken. Das war der Pfad, auf dem wir sehr, sehr lange waren. Und wenn jetzt die USA und Russland das Zeichen setzen, wir modernisieren wieder, dann führt das natürlich weltweit zu einer ganz anderen Lage und zu ganz anderen Kalkülen und erhöht die Gefahr der Proliferation, dass wir uns auf einen Weg begeben, in dem wieder mehr Staaten nach Atomwaffen streben, und das ist sehr gefährlich.
Ist da nicht aber auch die politische Großwetterlage ausschlaggebend, die man jetzt anders ansetzt, als sie eben vor 20 Jahren oder Anfang der 90er Jahre war, als wir alle hofften und dachten, dass sich mit dem Ende der Sowjetunion auch die Wahrscheinlichkeit von Kriegführung in Europa null angenähert habe?
Ja, ich meine, wir haben eine veränderte sicherheitspolitische Lage durch eine veränderte Politik, die vor allen Dingen eben aus Moskau ja relativ dramatisch verändert wurde im europäischen Kontext. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, trotz des Ende des Kalten Krieges und trotz der Abrüstung, der massiven nuklearen Abrüstung nach dem Ende des Kalten Krieges, ist ja das Machtgleichgewicht und die europäische Sicherheit immer auch danach noch auf Nuklearwaffen aufgebaut gewesen. Und das führt mich zu einem Punkt, den Frau Brugger gerade gemacht hat. Der Grund, warum viele europäische Länder keine Atomwaffen haben, ist ja der, dass die Amerikaner sie vorhalten. Dass sozusagen die nukleare Abschreckung von den Europäern an die amerikanische Schutzmacht delegiert wird. Das heißt, wenn Amerika sein Nukleararsenal modernisiert, dann kann das zwar einerseits die Botschaft aussenden, die Frau Brugger gerade vorhergesehen hat, nämlich dass andere sich herausgefordert fühlen, auch aufzurüsten, aber es ist für viele andere auch das Signal, ich brauche die nicht, weil unsere Schutzmacht sie hat. Mhm. Das heißt, die Präsenz von Nuklearwaffen ist auch in der Hinsicht sozusagen ambivalent. Nicht nur sendet das unterschiedliche Botschaften aus, sondern es kann auch tatsächlich innerhalb eines Systems viele andere davon sozusagen abhalten, nicht selbst aufzurüsten. Und wir haben das ja erlebt in dem Moment, wo die Sicherheitsgarantie Amerikas unsicherer erschien durch Donald Trump und seine Rhetorik. In dem Moment kam auch eine Nukleardebatte wieder auf und es wurde tatsächlich die Frage gestellt, ob nicht Europäer auch mehr Atomwaffen brauchen. Also es ist immer ein ganz zweischneidiges Spiel hier.
Aber es ist doch ganz klar, dass da eine politische Dynamik dem zugrunde liegt und die hat ja nicht begonnen mit James Mattis und mit der Trump-Administration, sondern die hat ja begonnen in Putins Sicherheitskalkül offensichtlich. Also die Lage in Osteuropa ist so, wie sie ist, weil Putin massiv aufgerüstet hat, weil er Mittelstreckenraketen stationiert, weil er neue Cruise-Missiles stationiert hat und damit auch ein tragfähiges und strategisch wichtiges Abkommen der späten 80er Jahre, den INF-Vertrag, unterläuft.
Also zunächst mal, über viele der Dinge, die Sie behaupten, gibt es ja Streit, ob das überhaupt so ist. Also die Stationierung neuer Mittelstrecken-Cruise-Missiles ist kein bewiesener Fall. Die Amerikaner weigern sich ja, die Belege dafür auf den Tisch zu legen, dass das der Fall ist. Ich beschäftige mich seit ungefähr 3 Jahren damit und habe vor 3 Jahren schon den Flugkörper benannt, den die Amerikaner jetzt benennen, als das strittige Objekt. Nur das Problem ist, bis heute liegt der Beweis nicht auf dem Tisch und was nicht.
Das liegt ein wenig auch in der Natur der Sache. Wir wissen zum Beispiel, die Topol-M-Rakete, die schon vor 10 bis 12 Jahren entwickelt wurde, war sowohl als Langstrecken- als auch als Mittelstreckenwaffe einsetzbar. Insofern liegt schon die Sache auf dem Tisch. Und das Unterlaufen des INF-Vertrages, Herr Nassauer, oder?
Stopp. Eine Rakete ist nur dann eine Verletzung des INF-Vertrages, wenn sie dem INF-Vertrag zuzuordnen ist. Die von Ihnen beschriebene Topol-M, ich vermute, Sie meinen die RS-26, die ist doch definitiv eine Waffe, die auch schon über längere Reichweiten getestet worden ist. Und man kann jede Interkontinentalrakete auch über kürzere Reichweiten stecken und dann schießen. Und dann würde das eben bedeuten, dass alle, auch Langstreckenwaffen, als INF-Verletzung gelten. So kann man nicht, meiner Einschätzung nach, nicht argumentieren. Aber ich will auch noch mal auf einen ganz anderen
Herr
Punkt von Herrn Kamm eingehen, weil da ist ein wirklich zentrales Problem.
Frau Brugger, genau.
Ja, da liegt ein zentrales Problem. Herr Kamm hat eben argumentiert, wir brauchen Nuklearwaffen, die glaubwürdig einsetzbar sind, damit die nukleare Abschreckung wirklich funktionieren kann. Das ist ein nukleartheologisches Argument. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Tatsache, dass 70 Jahre nichts passiert ist, heißt nicht, dass nichts passieren kann.
Deswegen reden wir heute. Ja,
genau. So, also ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Er kann nicht beweisen, dass die Tatsache, dass 70 Jahre nichts passiert ist, auch eine Garantie für die Zukunft ist. Das Zweite ist, bis vor wenigen Jahren galt doch als zentrales Argument, wir müssen die Rolle atomarer Waffen reduzieren. Hat auch Herr Obama immer argumentiert.
Ist ja auch geschehen bei den langfristigen, den strategischen Waffen.
Begrenzt. Was Herr Trump jetzt geändert hat, ist, dass er an verschiedenen Stellen die Rolle wieder ausweitet. Also zum Beispiel bei Herrn Obama hieß es, wir setzen auch keine Atomwaffen gegen Staaten ein, die Chemiewaffen mal in einem Konflikt einsetzen würden. Fehlt bei Herrn Trump. Bei Herrn Trump fehlt auch, oder gibt es auch einen neuen Grund, Atomwaffen einzusetzen, nämlich strategische, nicht nukleare Angriffe. Dass das genau sein soll, ist nicht definiert. Da kann man alles Mögliche rein interpretieren.
Ist das nicht
und die Konsequenz
auch,
wird dann sein, Herr Pinduert, Entschuldigung, der Einsatz noch. Ja? Die Konsequenz wird halt sein, dass andere das auch lesen und dann daraus ein Argument machen und sagen, oh, der eröffnet sich ja ganz viele Möglichkeiten, mit Atomwaffen auf Krisen zu reagieren. Und damit verschwindet im Hintergrund das behauptete Ziel, dass man den Atomwaffeneinsatz unwahrscheinlicher machen will.
Das ist das Problem. Liegt es nicht in ein wenig, Herr Kamp, jetzt auch in der Natur der Abschreckung, dass sie eben mit solchen unkalkulierbaren Risiken arbeitet und einem möglichen Aggressor zeigt, wie Sie eben geschildert haben, dass die Kosten für ihn sehr hoch sein könnten für eine Aggression?
Also ich glaube nicht, dass uns der Bürger überhaupt noch folgen kann, wenn wir hier in dieser Form diskutieren, dass der Topol XY eine Verletzung oder doch nicht oder hier. Ich glaube, dass wir einfach von den politischen Grundlagen ausgehen müssen. Und die sind nun mal so, dass die europäische Sicherheitsordnung, wie sie nach dem Ende des Kalten Krieges konstruiert wurde, mit der Idee natürlich, auch die Bedeutung von Nuklearwaffen zu verringern, was ja geschehen ist, so nicht mehr existiert. Im Prinzip durch eine Veränderung russischer Politik, das kann man aggressiv nennen, das kann man konsequent nennen, wie auch immer. Und damit haben wir Bedrohungsvorstellungen in Ländern, bei uns weniger, weil wir geografisch weiter weg sind, aber in Ländern wie Polen oder Baltikum. Und dann sagt eine NATO, die einen Artikel 5 hat, dass wir wieder in der Artikel 5-Welt sind, dass wir in einer Welt sind, in der Landes- und Bündnisverteidigung wieder gilt. Das hat ja in den Jahren davor nur als reiner Begriff existiert. Und indem diese Landes- und Bündnisverteidigung glaubwürdig militärisch untermauert werden muss, ob das immer nuklear sein muss, ist eine ganz andere Frage. Nun sind die Amerikaner nun mal Nuklearmacht, wie eben Jan Techau sagte, zu unserem Nutzen, wenn wir in dieser Nukleallogik bleiben. Herr Nassauer hat recht, wenn ich das Ganze überhaupt nicht glaube, dann brauche ich auch die Atomwaffen nicht. Jetzt glauben wir aber nun mal, dass Atomwaffen ein Faktor in der internationalen Politik bleiben werden. Herr Kim Jong-un glaubt das übrigens auch und viele andere auch. Dann müssen wir irgendwie versuchen, dieses Gedankengebäude auch schlüssig aufzubauen. Und das ist das, was die Amerikaner machen. Insofern waren die meisten Analysen, die sie zu der neuen amerikanischen Nuklearstrategie gelesen haben, waren eigentlich eher, na, das mag ich ja nicht unbedingt mögen, aber das ist eigentlich ein Zurück zum klassischen amerikanischen nuklearstrategischen Denken, wie wir es im Kalten Kriege gehabt haben. Mhm. Das macht es nicht richtiger oder falscher, aber es ist nicht dramatisch und es ist nicht neu.
Das Konzept der Flexible Response, also man kann behält sich vor, auf allen Ebenen zu antworten auf eine Aggression, um nochmal diesen Fachterminus einzuführen, hat sich aber bewährt, ist sicherlich kein Beweis für die Zukunft, Frau Brugger, dass das immer so sein muss, aber historisch gibt es uns Maßstäbe, oder?
Also das kann ich nicht so ganz teilen. Natürlich ist es gut, dass im Kalten Krieg es nie zur Eskalation gekommen ist. Aber wenn wir zurückdenken in diese Zeit, dann gibt es, glaube ich, doch zwei Beobachtungen, die auch für die heutige Debatte unheimlich relevant sind. Das eine ist, es gab mehrere Situationen, ja, ob das durch Fehler ausgelöst war, durch falsche Wahrnehmung, ja, indem man wirklich kurz daran vorbeigeschrammt ist, dass diese schrecklichen Waffen zum Einsatz gekommen wären. Das ist sicherlich ein Risiko, das es nach wie vor gibt, mit Blick auch auf Nuklearterrorismus. Tourismus etc. Noch zusätzlich, wenn man an die vielen Mengen von Material dringt, die nicht unbedingt gut gesichert sind auf der Welt. Und es gibt noch eine zweite Lehre, die mir viel zu kurz kommt in den letzten Jahren. Die Geschichte des Kalten Krieges ist auch die Geschichte von Rüstungskontrolle, von vertrauensbildenden Maßnahmen, trotz und auch gerade wegen Aufrüstung. Und das fehlt in den letzten Jahren. Es findet eben wieder verbal und real eine nukleare Aufrüstung statt, ohne dass in irgendeiner Art und Weise es eine adäquate Bemühung gibt, hier auch moderne Rüstungskontrollregime auf den Weg zu bringen, vertrauensbildende Maßnahmen mit in Gang zu setzen. Und das halte ich wirklich für einen großen Fehler. Das vergisst so mancher, der dann in so eine kalte Kriegsnostalgie an der Stelle zurückfährt. Was ich aber vielleicht noch ergänzen würde, weil wir ja vorhin auch über Russland und die Verantwortung auch von Putin gesprochen haben. Ich glaube, einer der größten Schläge, die er auch der Abrüstungspolitik hinzugefügt hat, war die Verletzung des Budapester Memorandums mit der Annexion der Krim. Die Ukraine hat ihre Nuklearwaffen abgegeben. Dafür haben drei Staaten garantiert, dass ihre Grenzen nicht verletzt werden. So, und mit der Annexion sind die Grenzen natürlich massiv verletzt worden, ist Völkerrecht gebrochen worden. Und das sendet an alle Staaten, die beispielsweise sich zu dem Weg entschließen, auf Atomwaffen zu verzichten oder sich keine zu beschaffen, das verheerende Symbol aus, auf solche Garantien, die man solchen Staaten gibt, ist kein Verlass. Gleichzeitig kann man auch sagen, auch die NATO hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Wir können jetzt lange über das Raketenabwehrsystem und den Nutzen sprechen und den Schaden, den es eigentlich auch in den Beziehungen zu Russland verursacht und ob sich das alles so gelohnt hat. Ich glaube ganz sicher nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich wieder versuchen, zurückzukehren zum Regelwerk, weil man kann sich lange jetzt darüber streiten, ist der INF-Vertrag gebrochen worden oder nicht. Es gibt da bestimmte Anzeichen. Nur die Reaktion darauf kann doch nicht sein, zu sagen, okay, dann können wir ihn ja jetzt auch brechen, sondern die muss doch wirklich sein, dieses Regelwerk zu erhalten und zu stärken. Und darauf muss man sich jetzt konzentrieren.
Also es darf nicht eine, sag ich mal, eine Politik der militärischen Mechanik werden, aber es muss eine Politik bleiben der politischen Berechenbarkeit. Und zum Konzept der Abschreckung, Jan Techau, vielleicht sagen Sie etwas dazu, gehört das ja auch dazu.
Abschreckung beruht immer auf drei Elementen. Erstens die Fähigkeit, sich zu verteidigen und den anderen auch belangen zu können. Zweitens die Bereitschaft, das zu tun. Und drittens ihm das zu kommunizieren, ihm glaubhaft zu kommunizieren, dass man das auch tun würde. Und genau das ist sozusagen der Dreischritt, den wir hier auch machen müssen. Wir sind uns einig hier am Tisch, dass eine Reduktion von Atomwaffen wünschenswert wäre. Die Frage ist, über welchen politischen Hebel bekommt man das hin? Und da gibt es sozusagen den großen Streit. Die einen sagen, das kriegt man am besten dadurch hin, dass man sozusagen einseitig in Vorleistung geht. Das hat Präsident Obama in Grundzügen getan mit seiner Nuclear Posture Review, als er sehr deutlich gemacht hat, dass er das machen will und auch sozusagen den Nutzen von Atomwaffen sehr auch verbal sozusagen heruntergeschraubt hat. Darauf sind nur die anderen Seiten, diejenigen, die da hätten folgen sollen, dieser einseitigen Erklärung nicht eingestiegen. Und das heißt, da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, und das ist auch eine Erfahrung, die wir aus dem Kalten Krieg selber kennen und aus der Zeit danach, dass Atomwaffen immer dann überflüssig werden, wenn sie über einen Patt im Grunde militärisch bedeutungslos werden. Man kann immer dann massiv abrüsten, wie das bei den nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa passiert ist, wenn ein Gleichgewicht hergestellt ist. Ein Gleichgewicht signalisiert an beide Seiten, du musst diese Arsenale in dieser Form nicht mehr vorhalten. Dann kannst du davon runterkommen. Das heißt, Abrüstung findet nicht statt über einseitige Schritte, sondern darüber statt, dass man sozusagen die Arsenale angleicht, das Gleichgewicht wiederherstellt und damit dann auch psychologisch überhaupt erst in die Abrüstung hineinkommen kann. Und ich glaube, das ist ein Versuch der Amerikaner, was wir jetzt sehen, in dieses Gleichgewicht wieder hineinzukommen, diese massive russische Aufrüstung in diesem Bereich auszugleichen, um dann wieder in eine Parität zu kommen, die Abrüstung überhaupt erst ermöglicht.
Sie hören den Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute: stehen wir vor einem neuen Rüstungswettlauf. Zu Gast bei uns im Studio Agnieszka Brugger, Sprecherin für Sicherheitspolitik der Grünen im Bundestag, Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Ottfried Nassauer, Informationszentrum für transatlantische Sicherheit und Jan Techau, Direktor des Europaprogramms des German Marshall Fund. Herr Techau, Sie haben gesagt, es bedarf bestimmter Bedingungen, um eine, sag ich mal, Rüstungskontrolldynamik in Kraft zu setzen. Ich gebe die Frage mal an Herrn Kamp weiter. Was wären denn für Sie die Vorbedingungen, damit das passieren kann?
Also ich kann alles das unterschreiben, was von Frau Brugger gesagt wurde, dass es keine Mechanik geben darf, dass es nicht einen Mechanismus aus Drohungen und Gegendrohungen geben darf. Allerdings glaube ich, dass in den letzten Jahren, auch durch jetzt das neu vorliegende Dokument, die Rolle von Rüstungskontrolle in der Sicherheitspolitik wieder klargestellt wurde. Die Aufgabe von Sicherheitspolitik ist nicht zuerst Rüstungskontrolle. Die Aufgabe von Sicherheitspolitik ist zuerst, darum heißt die so, Sicherheit. Das heißt, der Zweck einer Nuklearwaffe ist es nicht, abgerüstet zu werden, sondern der Zweck einer Waffe, wie jeder andere Waffe auch, ist es, Sicherheit, Schutz, was auch immer zu geben. Wenn man glaubt, wie gerade Herr Techer sagte, dass wir zu viel haben, dass wir Waffen haben, die wir nicht mehr brauchen, dass wir keine Spannung mehr haben, dass wir ohnehin uns nicht mehr gegenseitig bedrohen müssen, dann kann ich abrüsten. Und das Gefühl ist, in der Situation, die wir im Moment haben, dass es relativ wenig Spielraum gibt für eine politische Entspannung, die immer die Voraussetzung ist von Rüstungskontrolle. Insofern, Rüstungskontrolle findet ja statt. Aber in einigen Bereichen, sagt halt die NATO, sagen die USA, sagen andere auch, hier müssen wir unsere Abschreckungsfähigkeiten stärken, so wie wir glauben, dass sie glaubwürdig sind. Das wird man nie beweisen können. Insofern ist, glaube ich, Rüstungskontrolle wieder auf das richtige die richtige Reihenfolge gebracht worden im Rahmen der Sicherheitspolitik.
Frau Burger, Sie wollten da etwas entgegnen, haben Sie auch Notizen gemacht?
Genau, also ich teile die These, dass jede Waffe erstmal automatisch mehr Sicherheit bringt, überhaupt nicht.
Das hat Herr Kamp aber auch nicht gesagt.
Und auch nicht, dass Rüstungskontrolle immer erst nachgelagert ist. Ich glaube, das Interesse muss wirklich sein. Und da haben wir, glaube ich, auch unterschiedliche Ansichten, ja, was am Ende zu der Konsequenz führt, dass es mehr Sicherheit auf der Welt gibt. Und welche Rolle da die Rüstungskontrolle, die Aufrüstung etc. spielt. Ich möchte nochmal auf diesen einen Punkt eingehen, den ich vorhin kurz schon mal erwähnt habe, nämlich wir konzentrieren uns, und das passiert mir auch immer sehr stark, auf Russland, auf Europa, auf die USA, wenn wir über diese Nuklearwaffenfrage sprechen. Aber es gab ja in den letzten Jahren auch Diskussionen in Südafrika, in Brasilien, in der Türkei. Es gab ein Programm im Iran, die Aufrüstung in Nordkorea, wo man immer wieder das Gefühl hatte, da gibt es einzelne Stimmen. Ja, das ist noch lange davon entfernt, dass man sagt, da ist jemand gerade dabei, sich Nuklearwaffen zu beschaffen, im Fall von Türkei oder Brasilien, wo Staaten das anstreben und wo sie das auch damit begründen, dass die anderen Nuklearwaffenstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz reale Gefahr, dass dieser Vertrag, den es mal gab, der ja auch das Ziel hatte, dass wir zu einer atomwaffenfreien Welt kommen, der Nichtverbreitungsvertrag, mittlerweile so ausgehöhlt und geschwächt wurde, dass er seine Funktion verliert und das mit der Entwicklung, die gerade eingesetzt hat, das in Kombination dazu führen kann, dass wirklich mehr Staaten beschließen, Atomwaffen zu bekommen. Und wir diskutieren hier alle gerade ein bisschen so, als ob immer noch jemand Vernünftiges wie Barack Obama, über den man sich ja auch streiten kann, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wäre. Da sitzt aber nun leider mal ein Donald Trump. Und ich meine, das ist doch eine der größten Gefahren.
Benennen wir mal Ross und Reiter. Frau Burger, sind Sie der Ansicht, dass man Putin wieder zu einem Rüstungskontrollregime bewegen kann?
Aus meiner Sicht muss es da auch wirklich ernsthafte Bemühungen geben, muss die Weltgemeinschaft da gemeinsam an einem Strang ziehen, indem man versucht, die internationalen Verträge in Kraft zu setzen. Und man kann die natürlich nicht stärken, wenn man dann auf der anderen Seite sagt, okay, wenn die Verträge gebrochen werden, dann halten wir uns auch nicht
dran. Kann man das, wenn man sich die Situation in der Ukraine anschaut, kann man Putin da in irgendeiner Form auch einen Vertrauensvorschuss geben? Wir sehen, dass das Minsk-1-Abkommen ergebnislos im Sand verlaufen ist, Minsk-2 ebenso. Wir haben immer noch die Präsenz russischer Waffen und russischen Personals in der Ostukraine. Also bedarf es nicht eines Schrittes von Putin in der Hinsicht zunächst einmal? Oder ist der Versuch von Mattis jetzt mit der neuen Nuklearstrategie einfach der Versuch, durch Stärke zu demonstrieren? So geht es nicht weiter.
Und wer ist die Weltgemeinschaft?
Also ich vermute, dass das bei Putin eher auslösen wird, okay, das ist die nächste Rechtfertigung, die ich für meine weitere Aufrüstung benutzen kann und nicht dazu führt, dass er jetzt zur Vernunft kommt, ja, und dann den Minsk-Prozess umsetzt. Ich halte schon den mühsamen, schwierigen Weg, den die Europäische Union hier beispielsweise angestrebt hat, einerseits mit den Sanktionen sehr klares Zeichen zu setzen, wir akzeptieren das nicht und wir nehmen das nicht hin. Und bis sich das nicht ändert und bis der Prozess nicht umgesetzt wird, werden die Sanktionen nicht gelockert, für sehr klug. Und andererseits aber auch klarzumachen, wenn wir wieder zu einem gemeinsamen Weg zurückfinden, was schwierig genug sein wird, dann stehen auch die Türen für gemeinsame Gespräche offen. Also aus meiner Sicht ein viel klügerer Weg, als hier weiter zu eskalieren.
Herr Nassauer?
Also ich kann mir noch einen zusätzlichen Schritt vorstellen. Wir müssen der Russischen Föderation endlich sagen, okay, dass sie in Fragen europäischer Sicherheit das bekommt, was sie seit den 90er Jahren haben will. Nämlich ein klares Mitspracherecht.
Ein Vetorecht für Putin?
Nein, ich habe nicht von einem Vetorecht, sondern einem gleichberechtigten Mitspracherecht geredet. Im Moment ist es so, dass die NATO mit Russland nur das bereden kann, wo alle in der NATO zugestimmt haben, also Konsens existiert. Das heißt, jeder baltische Staat hat mehr Mitspracherechte im Umgang mit Russland als Russland über europäische Sicherheitsfragen. Das geht doch nicht. Also wir müssten eigentlich einen Weg finden, um der Bemerkung und beziehungsweise dem Punkt nachzukommen, den Herr Putin schon 2001 in seiner Rede im Bundestag gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, für ein europäisches Sicherheitskonzept fehlt ein entscheidendes Element. Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann eigentlich nur heißen, dass man nicht nur Zielvorstellungen wie einen gemeinsamen Sicherheitsraum von Vladivostok bis Lissabon hat, sondern dass man möglicherweise auch darüber redet, wo hat Russland ein berechtigtes Interesse an Mitsprache in Europa. Und da hilft uns eine Sache nicht. Da hilft uns nämlich nicht, wenn wir sozusagen die Verschlechterung der europäischen Sicherheitssituation mit der Krim 2014 beginnen lassen. Sondern dann müssen wir mal zurückgucken, was nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa passiert ist. Und da müssen wir uns auch mal an die eigene Nase fassen.
Jetzt wird das alte Märchen wieder ausgepackt, dass wir sozusagen...
Das ist kein Märchen.
Doch, das ist ein Märchen. Dass dort den Russen etwas versprochen wurde, was dann am Ende gebrochen wurde.
Nein, habe ich nicht.
Das ist der Subtext dieses Arguments, dass der Westen sozusagen sich unbotmäßig ausgedehnt hat nach Ende des Kalten Krieges und damit Russland in diese Lage gebracht hat, wo es sozusagen reagieren musste. Das ist eine Logik, auf die man sich, glaube ich, nicht einlassen sollte. Wir haben hier zwei Punkte, die, glaube ich, kurz angesprochen werden müssen. Die gleichberechtigte Mitsprache Russlands in der Sicherheitsarchitektur Europas, ein Punkt, den Russland seit langem fordert. Und das ist natürlich möglich, aber es ist erst dann möglich, wenn auch Russland akzeptiert, dass die europäische Sicherheit, die ukrainische Sicherheit, die Sicherheit Georgiens, die Sicherheit Transnistriens genauso viel wert ist wie die russische. Wenn also sozusagen hier nicht, wie das aus russischer Sicht der Fall ist, die Sicherheit einer Großmacht mehr zählt als die Sicherheit von kleinen Mächten. Das ist ein Schritt, zu dem Russland nicht bereit ist. Russland würde sich niemals in eine Sicherheitsarchitektur begeben, in der es von Polen oder Ukrainern oder anderen überstimmt werden kann. Und das ist ja letztlich, worum es geht in einer solchen Architektur. Mitsprache hat ja nur dann einen Sinn, wenn es da letztlich auch sozusagen um einklagbare Stimmrechte geht und letztlich auch um Vetorechte. Und wir haben hier ein Russland, das niemals zulassen würde, dass die ukrainische Sicherheit so viel wert ist wie die russische selbst, jedenfalls nicht unter Wladimir Putin. Deswegen ist dieses Gespräch von der gleichberechtigten Sicherheitsarchitektur zwar sozusagen ein schönes intellektuelles Konstrukt, aber entspricht überhaupt nicht den politischen Möglichkeiten zurzeit. Und das hat Herr Putin ja mit seinen Taten in der Ukraine und auch dem, was er in Südossetien, also in Georgien und anderswo mit territorialen Konflikten, die er als Bingo-Chips, als Pokerkarten sich angeeignet hat, ganz klar deutlich gemacht. Und der zweite Punkt, und das ist etwas, was mit der Frage von Eskalation zu tun, den Frau Burger hier angesprochen hat vorhin. Die Eskalation des einen ist sozusagen die Verteidigungsstrategie des anderen. Für mich beruht das auf einem Missverständnis über die Ostpolitik. Wir diskutieren ja sehr häufig darüber, dass wir gegenüber Russland die Hand ausstrecken müssen, den Dialog suchen müssen, in einen Ausgleich finden müssen, Gemeinsamkeiten finden. Und ich bin ganz dafür, das ist auch alles richtig. Aber wenn wir schon die Ostpolitik als Vergleich nehmen, dann müssen wir uns auch die zweite Hälfte dieser Ostpolitik anschauen. Nicht nur sozusagen die Verständige, die Hand ausstrecken, sondern uns in Erinnerung zurückrufen, dass die Ostpolitik, die Entspannungspolitik damals auf ganz klarer militärischer Härte und Stärke aufgebaut war. Und dass diese Mischung aus militärischer Stärke einerseits und der Fähigkeit, diplomatisch die Hand auszustrecken, am Ende den Knoten des Kalten Krieges gelöst hat. Aber nicht sozusagen die einseitige sozusagen in Vorleistung gehen auf der verständnisvollen Seite, ohne die militärische Stärke mitzudenken. Das führt zu einer Einseitigkeit, die ausgenutzt wird. Man muss Russland in dieser Frage mit militärischer Stärke auch begegnen, als diplomatischem Unterpfand, sonst wird man da politisch nicht viel erreichen können.
Es gab ja einen Konsultationsmechanismus, innerhalb den die NATO angeboten hat, den NATO-Russland-Rat. Putin hat sich entschieden, daraus auszusteigen, anstatt es auszubauen. Ist das ein großes Problem für Sie oder sagen Sie auch wie Herr Nassauer, dass er sozusagen mehr oder weniger aus seiner eigenen Wahrnehmung nicht anders konnte?
Nein, also ich glaube, es gibt keine Rechtfertigung und ich will auch wirklich nicht bestreiten, dass auch nicht die NATO oder die Europäische Union im Verhältnis zu Russland in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich würde nicht alles teilen, was Herr Nassauer gesagt hat, weil natürlich auch nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Zerfall der Sowjetunion, die Staaten in Europa doch selber das Recht bekommen müssen, ja, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden und selber zu entscheiden, welchem Bündnis sie angehören und wir nicht mehr weiterdenken dürfen in der früheren Einflusssphäre der Sowjetunion. Also das würde ich so nicht machen. Aber nochmal das Beispiel Raketenabwehrsystem, ja, wo man wirklich sagen kann, es hat keinen großen sicherheitspolitischen Nutzen. Es war von Anfang an klar, dass man damit Russland unnötig provoziert. Da kann man sagen, hätte man sich besser im Nachhinein gespart, wird jetzt benutzt, um die Stationierung von Raketen in Kaliningrad auf russischer Seite beantworten. Trotzdem hat auch Russland und hat insbesondere Putin gerade mit der Annexion der Krim einen Schritt begangen, der durch nichts zu rechtfertigen ist, durch keine schlechte Behandlung in der Vergangenheit und der massiven Schaden dem Völkerrecht zugefügt hat, der auch die Sicherheitspolitik in Europa extrem zurückgeworfen hat und auf den man eine kluge Antwort finden muss. Und nochmal, ich habe ja nicht dafür plädiert, einfach die zweite Wange hinzuhalten, sondern ich finde schon, dass man wirklich einen klaren Kurs braucht, der zeigt, sowas wird nicht akzeptiert, sowas wird nicht einfach hingenommen. Ja, all die Ideen, die ja auch in der politischen Debatte von einigen geäußert werden, wir nehmen jetzt einfach mal die Sanktionen zurück, halte ich für verheerend und für falsch. Ich glaube auch nicht, dass wir immer so tun sollten, als seien wir militärisch Russland so unterlegen. Also wenn wir uns nochmal die Zahlen anschauen, sicherlich gab es auf russischer Seite eine Modernisierung, aber da ist die NATO nach wie vor noch haushoch überlegen. Also auch die militärische Stärke ist nicht weg. Und trotzdem muss es doch in einer klugen Politik auch den Weg geben, wenn es eine Verhaltensänderung gibt, schnell wieder zurückzufinden zu einer Politik, die eben mehr Frieden und Sicherheit für uns alle hier bedeutet.
Wenn Entspannungspolitik sozusagen ein Fixpunkt ist an unserer historischen Erfahrung in den internationalen Beziehungen, ist es dann nicht aber auch so, dass man tatsächlich, wie Herr Techau sagen muss, okay, Entspannungspolitik hat zwei Pfeiler, einerseits militärische Sicherheit und militärische Stärke und andererseits die Gesprächsbereitschaft und dann kann erst etwas daraus werden.
Ja, aber nochmals, ich teile diese These, dass wir so haushoch unterlegen wären und uns vor Russland fürchten müssten, nicht so ganz. Ich sehe eher in den letzten Jahren, dass egal wer eine neue Aufrüstung, eine auch teilweise nur verbale Drohung äußert, ob das Russland ist, ob das die USA ist, dass sofort auf der anderen Seite mit der nächsten Maßnahme beantwortet wird. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass das zu einem System führt, in dem es uns allen besser geht, in dem mehr Sicherheit herrscht, sondern in dem neue Gefahren und Risiken entstehen, indem es auch eine Fehleranfälligkeit gibt, ja, das halte ich für auch ein großes Risiko und ich glaube, dass wir als Europäer ein großes Interesse haben, auf die internationalen Regelwerke zu schauen und sie möglichst intakt zu halten und sie weiterzuentwickeln.
Darf ich das nochmal runterbrechen jetzt auf das, was das für Deutschland unter Umständen bedeuten könnte? Es gibt ja das Konzept der NATO, das sich nennt nukleare Teilhabe. Das heißt, Deutschland ist damit beteiligt an der Planung und im Eventualfall auch am Einsatz von Nuklearwaffen. Wird diese amerikanische Initiative, die es jetzt gegeben hat, letzte Woche, auch Rückwirkungen auf Deutschland haben und die Stellung Deutschlands innerhalb der NATO oder das, was von Deutschland gefordert wird, Herr Kamp?
Nein, wahrscheinlich nicht. Diese nukleare Teilhabe, also die Tatsache, dass amerikanische Atomwaffen in sehr kleiner Zahl übrigens in Deutschland stationiert sind, in anderen NATO-Ländern übrigens auch, und von einem deutschen Flugzeug im Extremfall konzeptionell ins Einsatzgebiet geflogen werden können, ist ebenfalls eines dieser Dinge, mit denen sie mit den logischen Brüchen, mit den Unwägbarkeiten der Abschreckung umgehen müssen. Abschreckung hat nämlich ein großes Problem, dass sie nicht genau wissen, ob ihre Schutzmacht wirklich zu dem Schutzversprechen steht. Und da gibt es ganz viele Fragen, wie kann man das umgehen? Und eine der Maßnahmen, und da kann man in der Tat sagen, das ist Theologie, können Sie glauben oder nicht, ist, dass wenn man sagt, naja, wenn die Schutzmacht schon auf dem Territorium des Schutzbefohlenen, sagen wir es mal so, Atomwaffen stationiert, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie zu ihrem Versprechen steht und der Schutzbefohlene signalisiert dadurch auch eine gewisse Risikoteilung. Das ist ein sehr theologisches Glaubensgebäude, kann man aufbauen. Nicht? Haben wir uns nun mal in den letzten 30, 40 Jahren, eben 50 Jahren, 60 Jahren daran gewöhnt, haben das aufgebaut. Es ist in sich schlüssig übrigens, es ist in sich schlüssig, wenn Sie die Rahmenbedingungen akzeptieren. Deshalb haben wir aus politischen Gründen diese Waffen auf unserem Boden. Wahrscheinlich würden die Polen sagen, aus unserer Bedrohungssituation würde es viel mehr Sinn machen, wenn wir die in Polen hätten und im Baltikum. Nun hat man aber an Russland signalisiert, dass die NATO das nicht tun wird. Das hat man getan eben zum Ende des Kalten Krieges. Und im Moment hält sich die NATO noch daran, obwohl Russland alle Verträge, wie es gerade gesagt wurde von Frau Brugger, entsprechend gebrochen hat. Insofern ist es eine in sich nicht ganz kohärente Sache. Da kann man lange streiten drüber. Aber aus politischen Gründen ist es halt eines dieser Abschreckungssignale. Und daran ändert der neue die amerikanische Nuklearstrategie gar nichts.
Mhm. Dringt man mit solchen Argumenten bei der deutschen Öffentlichkeit noch durch? Sind die Deutschen dafür überhaupt noch zu haben? Ist das noch etwas, was den Deutschen beizubringen ist, dass es eine Ratio der Abschreckung gibt und dass in dieser Ratio eventuell auch taktische Atomwaffen einen Platz haben müssen?
Also das Problem von der Abschreckung ist ja, dass sie damit ohnehin nicht eigentlich durchdringen können, denn da haben alle Abschreckungskritiker recht, wenn das mal schief geht. Dann wird es ganz, ganz übel für alle. Das heißt, es ist eine Strategie, die sozusagen, wie das mal vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, eben der Biedenkopf gesagt hat, eine Strategie, die als Möglichkeit die Vernichtung der eigenen Art beinhaltet, zumindest eben als Gedankengebäude. Damit dringen sie ohnehin schwer durch. Das Dumme ist, wir kriegen den nuklearen Geist nicht mehr in die Flasche. Atomwaffen sind da und alle Ideen von der nuklearwaffenfreien Welt funktionieren deshalb nicht, weil eine Reihe von Ländern schlichtweg ihre Atomwaffen nicht aufgeben wollen. Das ist Indien, das ist Pakistan, das ist Nordkorea, das ist, selbst wenn die USA es wollten, es ist wahrscheinlich Frankreich auch nicht aus einer Vielzahl von Gründen, es ist Israel auch nicht. Also wir müssen mit dieser widersprüchlichen und schmerzhaften Realität irgendwie umgehen.
Mhm. Frau Brugger. Gut, dann müssen wir aber auch zugeben, dass das Versprechen im Atomwaffensperrvertrag bzw. im Nichtverbreitungsvertrag auf absolute nukleare Abrüstung zu zielen falsch ist.
Ja, dann ist
eine Grundlage für diesen Vertrag weg.
Nein.
Moment, weil das Versprechen einfach falsch gegeben wurde, auch von den fünf Nuklearmächten.
Aber sie haben halt keine Alternative dazu.
Den Gedanken von
Karl-Heinz Kramp teilen, dass die Franzosen gibt's eine bessere Alternative zum Atomwaffensperrvertrag?
Im Moment nicht. Gut. Das ist auch, also ich will auch nicht den Vorschlag machen, dass man das ändern muss. Sondern das ist eigentlich eine gute Spannung, aus der man konstruktiv Rüstungskontrolle und Abrüstung teilweise ableiten könnte. Das ist ja genau der Punkt. Ich habe eben, Jan Techow hätte ich am liebsten sofort widersprochen, als er gesagt hat, ich will die alte Mär von den Versprechungen gegenüber Russland wieder aufwärmen. Nee, hätte ich gar nicht gemacht in diesem Argument. Mein Argument ist, Rüstungskontrolle funktioniert nur, wenn beide ein Interesse an Transparenz und Vertrauensbildung haben.
Und guter Punkt.
Ja, natürlich. Und auf den Punkt müssen wir auch in europäischer Sicherheit wieder zurückkommen. Wenn wir das nicht schaffen, wird es weiterhin das Spielchen geben, was wir im Moment haben, dass beide Seiten sich verhalten wie zwei Affen, die eine Palme hochhechten und vergessen, dass die Palme oben immer dünner wird und dass der letzte Sprung garantiert ist, nichts führt.
Wie bringt man den Partner, den man dafür brauchen würde, innerhalb Europas dazu, das einzusehen?
Indem
man weitere Gesprächsangebote macht, wie es in Minsk oder in der Ukraine ja noch und noch geschehen ist, oder indem man ihm sagt, dein aggressives Verhalten, auch deine Manöverlage, deine Militärmanöver finden wir beunruhigend. Wir setzen dem jetzt etwas entgegen.
Schauen Sie, das ist doch genau das, was Sie jetzt gerade machen, ist doch genau das, was uns mit ins Problem reinführt. Es führt uns in das Problem hinein, dass wir die Perspektive des anderen nicht mehr einnehmen, was eine klassische Funktion, wenn man mal an Barsche Ideen von Entspannungspolitik denkt.
Die Perspektive Putins ist die Wiederherstellung der Sowjetunion in den alten Grenzen. Das hat er sehr genau gesagt. Aber das kann ja nicht unsere Perspektive sein.
Also das kann ja Ihre sein, dass Sie das von Herrn Putin glauben. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Moment. Lassen Sie uns doch mal einfach über den Punkt diskutieren, der verlangt worden oder der notwendig wäre, der kann doch nicht heißen, es ist immer alles nur einer schuld. Und das Argument, was Sie machen, ist, es ist immer alles Herr Putin schuld. Nein.
Naja, einen Hauptschuldigen gibt es schon, das muss man schon anerkennen in diesem Fall.
Für die letzten 3-4 Jahre würde ich Ihnen in gewisser Weise sogar zustimmen. Aber wenn ich die letzten 25 Jahre zurückgucke, ist das nicht nur einer. Ja, das ist einfach nicht der Punkt. Da war nämlich nicht die ganze Zeit Herr Putin in der Regierung, sondern auch zeitweise Herr Jelzin. Also das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich sich auch nochmal
in die Position... Ich möchte Sie was fragen. Ja. Sie müssen mir was erklären.
Ja.
Sie haben gesagt, man muss die russischen Interessen ernst nehmen, die russischen Sicherheitsinteressen. Ja. Und das ist ja jetzt mal als Aussage ganz richtig. Aber was heißt das denn konkret? Heißt das konkret, dass wir akzeptieren, dass Russland sich ein Vetorecht vorbehält über die strategische und politische Ausrichtung der Ukraine? Heißt das, dass wir akzeptieren können, dieses russische Gedankenkonstrukt von den Einflusssphären in denen Länder nur bedingt souverän sind und nur bedingt sich politisch orientieren können, so wie das ja die russische Politik uns ganz klar sagt und übrigens auch die ideologischen Vordenker in Russland uns ja jeden Tag in ihren Positionspapieren und Reden wieder ins Stammbuch schreiben. Wenn das die Interessen sind, die wir auf russischer Seite ernst zu nehmen haben, dann haben wir ein Problem, weil das natürlich überhaupt nicht akzeptabel ist, dass hier Russland darüber bestimmt, wie ein großer Teil sozusagen seines Umlandes sich politisch zu orientieren hat. Das entspricht nicht dem Wertekonstrukt und nicht der europäischen Sicherheitsordnung, wie wir sie nach 1990 eingenommen haben und auch nicht eine Ordnung, wie wir sie wollen können für die Zukunft.
Nach dem Ja, Herr Kamp, Entschuldigung.
Und hinzu kommt natürlich, dass das zu Recht oder zu Unrecht Länder wie das Baltikum und Polen eine existenzielle Bedrohung verspüren und denen ist es relativ wurscht, ob das in den letzten 3 Jahren der schuld war und in den letzten 25 Jahren davor der. Sie betreiben genauso Sicherheitspolitik wie wir und hätten ganz gerne diese Sicherheit, gehören einem Sicherheitsbündnis an, das nun versucht, mehr oder minder schlecht diese Sicherheit und Abschreckung, übrigens nicht nur im nuklearen Bereich, in vielen anderen Bereichen, herzustellen. Das machen wir mit viel zu wenig Geld, deswegen so dolle ist das alles gar nicht, was passiert. Ich bin eigentlich eher entspannt oder entspannter eben, wie eben Frau Brugger auch, dass ich sage, ich meine, so viel dramatische Aufrüstung passiert ja auf unserer Seite beim besten Willen nicht. Wir beklagen jedes Mal, dass es alles nicht so klappt und dass unsere Panzer nicht fahren und die U-Boote nicht schwimmen und. Also so doll ist das ja nun wirklich nicht.
Frau Brugger, geben Sie sich auch zu Wort.
Also ich glaube, ich kann das nicht. Ja? Ich kann mich nicht in den Kopf von Donald Trump und von Wladimir Putin reinversetzen und wirklich genau wissen, warum die das tun, was sie da tun. Es gibt ja auch für Russland eine Reihe von anderen Erklärungen, zum Beispiel, dass das sehr stark innenpolitische Gründe hatte, weil man wirtschaftlich und auch innenpolitisch sehr stark unter Druck war und mit solchen Aktionen wie der Annexion der Krim versucht, ein Zeichen der außenpolitischen Stärke zu setzen. Kann alles sein, muss auch nicht. Ich finde, die Frage, die wir uns ja stellen müssen, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? So, und was können wir dazu einen Beitrag leisten. Und aus meiner Sicht hat das jetzt die neue Nukleardoktrin, aber auch schon das, was unter Obama begonnen wurde, schon durchaus auch Auswirkungen in Deutschland, weil diese Waffen sind ja teilweise hier, auch wenn es nur eine Handvoll sein mögen. Es gibt eben deutsche Flugzeuge, die sie im Ernstfall abwerfen müssten, wo jetzt das Nachfolgesystem beschafft wird, die Infrastruktur auch modernisiert werden muss. Das passiert alles mit deutschem Steuergeld, also so völlig unbeteiligt an der ganzen Geschichte sind wir nicht. Und es stimmt, weil ich wollte zu Ihrer Frage, die Sie mir vorhin gestellt haben, nochmal zurückkehren mit der Bevölkerung. Ja, da ist es sehr deutlich, sehr, sehr große Mehrheiten, die eigentlich finden, dass Deutschland atomwaffenfrei werden sollte und diese Argumentation, die vorgetragen wurde, zum Beispiel von Herrn Kamp, ja nicht teilen. Und ich merke das auch manchmal an mir selber. Ja, wir verlieren uns oft in diesen kleinen Details, die auch wichtig sind. Es macht ja auch Spaß, sich darüber auseinanderzusetzen, über Raketentypen, über die Paragraphen von internationalen Verträgen. Aber wir werden unseren Kindern und Enkelkindern irgendwann mal erklären müssen, warum wir es geschafft haben, Massenvernichtungswaffen chemischer und biologischer Art weltweit zu ächten und zu vernichten. Aber bei den Atomwaffen den grausamsten nicht hingekriegt haben.
Dann schließt sich die Frage bei mir an zum Schluss der Sendung mit Bitte um kurze Antwort. Wenn wir das nicht wollen, wäre es dann nicht an der Sache, unsere konventionelle Abschreckungsfähigkeit zu stützen und auszubauen? Denn der Zustand unserer Bundeswehr ist, da sind sich einhellig alle einig, katastrophal. Und wir können die Landesverteidigung selber nicht mehr leisten. Unsere konventionelle Abschreckung lastet derzeit auf den Schultern der Polen. Kann das so bleiben?
Nein, kann natürlich nicht so bleiben. Das kann nicht bleiben aus eigenen deutschen Sicherheitsinteressen heraus. Es kann deswegen nicht so bleiben, weil sich andere ja auch auf uns verlassen für ihre eigene Sicherheit in der Allianz. Es kann so nicht bleiben, weil es unseren eigenen politischen Spielraum begrenzt. Und es kann auch aus einem anderen Grund nicht sein, nämlich weil man ja nukleare Abschreckung und konventionelle Abschreckung aus einem Guss denken muss. Man kann nicht das eine ohne das andere denken. Das eine wird unglaubwürdig ohne das andere. Und deswegen ist das sozusagen konzeptionell in Deutschland dringend erforderlich, dass wir uns in der Debatte auf eine Ebene beheben, in eine strategische Kultur kommen, wo wir das verstehen, wo wir dieses grässliche Thema, dieses Thema, was eigentlich keinem Spaß macht, weil es ja wirklich ein schlimmes Thema ist, endlich versuchen, nüchtern und mit einer gewissen Rationalität und einer strategischen Tiefe zu durchdringen, weil nur das am Ende uns Sicherheit bringen wird. Gute Absichten und sozusagen feierlich abgesungene Gesinnungen werden uns da nicht viel weiterbringen.
Schlussrunde würde ich jetzt mal einläuten. Herr Nassauer, wie sehen Sie den Zusammenhang? Sollte vielleicht Deutschland stattdessen mehr für konventionelle Abschreckung ausgeben?
Deutschland sollte vor allem sich für eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik einsetzen. Und das wird dann auch zu einer Arbeitsteilung führen müssen. Wer macht was? Und wer gibt wofür Geld aus? Allerdings muss ich dazu auch sagen, das ist auch ein Standardargument von mir seit 15, 20 Jahren. Ich würde der Bundeswehr dann mehr Geld geben, wenn sie es sinnvoll ausgibt. Und das hat sie nicht immer getan. Da muss man wirklich mit aller Klarheit sagen, da sind Fehler passiert und da passieren auch immer noch Fehler. Nicht zuletzt, weil die Industrie stärker gewinn- als sicherheitsorientiert ist, die mit der Bundeswehr zusammenarbeitet.
Herr Kampe, wie sehen Sie das, den Zusammenhang zwischen unseren Fähigkeiten und denen unserer Bündnispartner?
Also konventionelle Verteidigung muss gestärkt werden. Das ist im Prinzip die Grundbedingung, was auch geschieht, was auch, glaube ich, Herr Putin falsch kalkuliert hat, dass er eigentlich dachte, es passiert genauso wenig wie 2008, nämlich nichts. Und wir haben nun genau das Gegenteil und exakt das passiert ja auch in Deutschland. Wir haben deutsche Soldaten in Polen stationiert, wir haben deutsche Flugzeuge, die übers Baltikum patrouillieren. Das dauert alles viel länger, das wird viel teurer und es geht nicht so schnell, wie man dachte. Und schlichtweg auch deshalb, weil wir alle in einem großen Konsens über Jahre hinaus die Bundeswehr als Steinbruch genommen haben für alle möglichen anderen Dinge. Ein deutscher Verteidigungsminister wurde offiziell belobigt, weil er es schaffte, 8,3 Milliarden Euro zu kürzen. So, und da aus dieser Situation müssen wir jetzt wieder umschalten in diese Artikel 5-Welt. Das passiert, dauert nur ein bisschen länger, als man dachte.
Frau Brugger, wie sehen Sie es? An welchen Stellen müssen wir uns stärken? An welchen Stellen können wir weitermachen? Und an welchen Stellen können wir auch Entgegenkommen erwarten?
Also ich teile ja diese These vom Schrottplatz Bundeswehr nicht so ganz, obwohl ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit nicht fliegenden Flugzeugen, Hubschraubern und sonstigem beschäftigt habe, mit Gewehren und allem dran. Trotzdem gibt es natürlich Probleme, die muss man lösen. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Potenzialen, die man in einer stärkeren und besseren europäischen Zusammenarbeit heben kann. Das fängt im militärischen Bereich an. Dazu gehört aber ganz klar auch das Politische. Vielleicht, um es ganz konkret mit einem Beispiel zu sagen, wir kaufen jetzt mit Blick des Verteidigungsministeriums 100 Panzer zurück, die wir eigentlich schon zur Ausmusterung abgegeben haben. Das soll angeblich 7 Jahre dauern. Da kann man ja immer so Zweifel dran machen, wie lange das dann dauern wird in der Realität. Ich weiß nicht, ob das Herrn Putin wirklich beeindruckt. Ich glaube, ein starkes, politisch geeintes Europa würde ihm doch eindeutig mehr Angst einjagen und ihn zum Umlenken bewegen.
Deswegen machen wir beides.
Ganz zum Schluss noch eine kleine Umfrage, die ich an Sie richten möchte. Die Organisation ICAN, mit der Bitte um kurze Antwort, die internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, hat den Friedensnobelpreis bekommen und setzt sich für ein internationales Atomwaffenverbot ein. Ist das realistisch oder wie bewerten Sie das, Herr Techer?
Das ist eine schöne Absicht, die aber politisch nicht umsetzbar ist und sogar nach Ansicht mancher sogar kontraproduktiv sein kann.
Herr Kamm?
4 Jahre zuvor hat Obama ebenfalls den Friedensnobelpreis bekommen, genau für das gleiche Ziel, und hat genau ein Jahr später den 2010er Nuclear Posture Review verabschiedet, der voll von nuklearer Abschreckung war, weil er auch erkannt hat, wir kriegen den nuklearen Geist, so schön es wäre, nicht mehr in die Flasche zurück.
Herr Nassauer, Herr Kamp schließt jetzt gerade da an etwas an, was man schon bei Friedrich Dürrenmatt nachlesen kann, in die Physiker. Was einmal gedacht wurde, kann immer wieder gedacht werden. Ist das ein realistischer Standpunkt? Bewerten Sie das anders von ICAN?
Zunächst mal, ich glaube, dass Herr Trump im Moment unabsichtliche Werbung für ICAN betreibt. Und zwar unter den nicht-nuklearen Staaten der sogenannten Dritten Welt. Mit seiner Politik wird er möglicherweise dazu beitragen, dass diesem Vertrag mehr Staaten beitreten, als sonst beigetreten wären, und auch schneller. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass dieser Vertragsentwurf durchaus ein Stachel im Fleisch sein kann. Und damit nicht unbedingt negativ zu beurteilen ist, nur weil er nicht dazu führen wird, dass die 9 oder 5 Nuklearwaffenstaaten, über die wir reden, das plötzlich auch gut finden. Also da würde ich mal mit Vorsicht darauf reagieren und sagen, dieser Vertrag hat die Funktion, alle daran zu erinnern, dass auch im Atomwaffensperrvertrag das schon drinsteht.
Frau Brugger, wie bewerten Sie diesen Friedensnobelpreis für ICAN?
Ich finde es großartig, dass ICAN den Preis bekommen hat, auch wenn es nicht realistisch ist, dass der Verbotsvertrag dazu führen wird, dass wir in ein paar Jahren keine Atomwaffen mehr auf der Welt haben wollen. Aber das muss einen doch nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Und zweitens glaube ich, das wäre einfach auch gut, wenn nicht immer nur die jungen Menschen, ICAN ist ja eine junge Bewegung, und die dann älteren Herren, die aus dem Dienst dann aussteigen, sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen, sondern alle die, die jetzt in Macht und Einfluss sich ein bisschen mehr diesem Ziel verpflichtet fühlen würden.
Und das war der Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute: Sicherheit, Abschreckung und taktische Atomwaffen. Zu Gast bei uns waren Agnieszka Brugger, Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ottfried Nassauer, Direktor des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit. Und Jan Techau, Direktor des Europaprogramms des German Marshall Fund. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Markus Pindur.